Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Vor ungefähr 50 Jahren erschien ein Roman von Louis Estanc mit dem Titel Das Glück und das Heil. Und diesem Roman ist ein Motto vorangestellt, das lautet folgendermaßen: Nie wurde einem Menschen zuteil, gleichzeitig sein Glück und sein Heil zu erlangen. Nun, wie Sie sehen, dieses Motto stellt die beiden Begriffe Glück und Heil in einen ganz klaren Gegensatz. Entweder Glück, und gemeint ist irdisches Glück, das der Mensch sich selbst bereitet, oder religiöses Heil, also Heil von Gott her. Beides zusammen geht nicht, sagt das Motto. Entweder sucht man irdisches Glück oder himmlisches Heil. Trifft das zu? Schauen wir zunächst einmal in die Geschichte dieser beiden Begriffe. Hier sieht man nun, dass Glück und Heil bis zum Beginn der Neuzeit, also bis zum 16. Jahrhundert, noch ununterschieden gebraucht wurden. Beide deutsche Worte geben den einen antiken Begriff, Eudaimonia, griechisch, oder Beatitudo, lateinisch, wieder. Und wenn man bedenkt, dass Heil seiner sprachlichen Herkunft nach so viel wie Ganzsein bedeutet, wir haben ja die gleiche indogermanische Wurzel noch im englischen Wort hul, ganz, oder holos, griechisch ganz, so wird schon von daher eine ganz enge sachliche Nähe zu dem klar, was man unter Glück versteht. Nämlich lustvolles, ganz mit sich identisch sein, ganz bei sich sein, ganz ich sein. So definiert der Philosoph Wittgenstein: Um glücklich zu leben, muss ich in Übereinstimmung sein mit mir und mit der Welt. Und das heißt glücklich sein. Kurz also, Glück und Heil als Bezeichnung für dieses ganz mit sich und mit der Welt identisch sein, meinten ursprünglich der Sache nach das Gleiche. Betrachtet man aber die neuzeitliche Entwicklung, so zeigt sich in der Tat, beide Worte haben sich immer mehr und im derzeitigen Sprachgebrauch fast völlig voneinander differenziert, auseinanderentwickelt. Glück und Heil werden gelegentlich markant voneinander abgesetzt und bezeichnen zwei unterschiedliche Vorstellungen für gelingende menschliche Existenz. Der Begriff Heil hat sich zu einem religiösen Sonderbegriff entwickelt. Er artikuliert vorwiegend die jenseitige, von Gott geschenkte Sinnerfüllung des Menschen, wenn nicht gar nur der Seele, Seelenheil. Heil steht damit in einem religiösen oder quasi-religiösen Kontext. Insofern assoziiert er Erhabenheit, Feierlichkeit, Nicht-Alltäglichkeit. Dagegen wird heute unter Glück fast ausschließlich die diesseitig erfahrbare, lustvolle Befriedigung des Lebens verstanden. Und weil das nicht einer launischen Fortuna überlassen bleiben darf, ist es dem glückgestaltenden Tun des Menschen aufgetragen. In dieser sprachlichen Differenzierung von Glück und Heil spiegelt sich also in einem entscheidenden Punkt, nämlich in der Frage nach Sinnerfüllung des menschlichen Lebens, die fundamentale Entfremdung von religiösem Glauben und neuzeitlich säkularisierter Welt wider. Der Glaube kündet von und sehnt sich nach einem durch den Menschen nicht machbaren, transzendenten, ewigen Heil von Gott her. Die säkularisierte Gesellschaft dagegen tendiert auf ein erfahrbares und selbstbereitetes Glück in dieser Welt. Mehr noch, Glück bezeichnet heute das, was nicht wenige Menschen von ihrem Leben und für ihr Leben beanspruchen, nicht zuletzt seitens Gesellschaft und Staat. Glück als Anspruchsgröße ist tief in die Geschichte der Neuzeit eingeschrieben. Glück, sogar in der Formulierung, das höchstmögliche Glück für eine höchstmögliche Zahl von Menschen war und ist eine Parole politischen Kampfes gegen die herrschenden Mächte. In der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zählt das Streben nach Glück zu den unalienable rights des Menschen. In diesem Zusammenhang bezeichnet also der neuzeitliche Glücksbegriff nicht mehr die von Gott geschenkte himmlische Seligkeit, sondern das vom Menschen her machbare Glück, das Wohlbefinden des Einzelnen und der Gesellschaft. Und so brechen Glück und Heil vollends auseinander. Man könnte kurz formulieren, Glück scheint heute der Name für ein Heil zu sein, das ohne jede Transzendenzdimension auskommt. Und Heil ist gewissermaßen himmlisches Glück ohne irdische Verwirklichung. Es kommt noch ein weiteres hinzu. In der Neuzeit und bis heute werden die Vorstellungen vom Glück immer subjektiver, privater, disparater, schwankend, veränderlich. Jeder versteht unter Glück, sprich Lust, etwas anderes. Diese Reduktion von Glück auf je subjektive, private Lust war auch der Grund dafür, dass die Glücksthematik, die ursprünglich auch in der Philosophie zu Hause war, völlig aus der Philosophie ausgewandert ist. Stattdessen wurde Glück gleich Lust zum Gegenstand der Bedürfnisforschung, der Werbung, der Unterhaltungsindustrie, des Trivialen. Mehr noch, es wurde zur Bezeichnung privatistisch-egoistischer Suche nach Wohlbefinden, sodass kein geringerer als der bekannte Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich angesichts der heutigen Weltprobleme sagen konnte, als Individuum glücklich sein zu wollen, ist in dieser Zeit moralisch unanständig. Solche und ähnliche Aussagen sind nur verständlich auf dem Hintergrund der skizzierten neuzeitlichen Reduktion von Glück auf private Lust und auf Machbarkeit. Der Mensch wird zum Glück, zum Schmied des eigenen Glücks. Auch das widerspricht der ganzen vorangehenden philosophischen Tradition und auch der menschlichen Erfahrung, wonach Glück nämlich, wonach es sogar wesentlich ist für das Glück, dass es nicht machbar ist, sondern Geschenk und Gabe. Es gibt da diese schöne Redensart, die Tür des Glücks geht nach außen auf. Das heißt, ein schönes Bild, wer mit eigener Macht und Kraft selbst in das Haus des Glücks hineindringen will, steht gerade dem Ankommen im Haus des Glücks selbst im Wege. Er versperrt dieses Aufgehen der Tür des Glücks. Faktisch sucht aber der Mensch der Neuzeit, als Homo Faber, wie man sagt, sein Glück in der Anstrengung selbst. Er versteht sich als Schmied seines Glücks. Er muss, wie die Philosophie des deutschen Idealismus diese qualvolle Grundbewegung ausdrückte, er muss sich selbst verwirklichen. Aber liegt in der Arbeit und Anstrengung, die unter der Devise steht, alles ist machbar, alles kann und muss verändert werden, Veränderung ist immer Verbesserung und Beglückung des Menschen, liegt darin tatsächlich das Glück? Wenn sich menschliche Praxis nur als Arbeitstun versteht, mit der die Welt in den Griff genommen werden soll, um zum Raum des Glücks zu werden, wird der Mensch dann nicht, wie Klaus Hämmerle einmal sagt, seine eigene Selbstüberschätzung, die ihn ziemlich bald für sich selbst unausstehlich oder lächerlich macht? Der Mensch als Macher des eigenen Glücks und der eigenen Welt wird zum Konsumenten einer selbstgemachten Welt und seiner selbstgemachten Menschlichkeit, die nur eines nicht kennt, Lösung, zu sich befreite Freiheit, verdanken, beschenkt sein. Das war ein Zitat von Herbert Marcuse, der zu der bekannten Frankfurter Schule der Philosophie gehörte. Im Gegenzug sagt sowohl die große philosophische als auch theologische Tradition, dass das Glück sich sogar in dem Maß entzieht, als man sich seiner unverfügbaren Gabe nicht öffnet und nicht empfänglich ist für das, was einem zukommt. Zukommt letztlich im Empfang von Liebe, von Bejahung, von Ermutigung, von Gemeinschaft. Hier ist ein berühmter Text von Goethe, sehr aufschlussreich, der oft zitiert wird, allerdings meist verkürzt und damit total verfälschend. Im westöstlichen Divan steht folgender Vers: Volk und Knecht und Überwinder, sie gestehen zu jeder Zeit, höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit. Das wird meistens zitiert. Höchstes Glück, Persönlichkeit werden. Soweit also wird zitiert. Persönlichkeit werden, sich anstrengen, die eigene Reifung leisten. Dagegen aber protestiert der Dichter Hakim, und das wird meist nicht weiter zitiert. Er sagt im Anschluss daran, kann wohl sein, so wird gemeinet, doch ich bin auf anderer Spur. Alles Erdenglück vereinet, find ich in Suleika nur. Suleika, seine Geliebte. Also gerade nicht die Leistung, Persönlichkeit zu werden, ich zu werden, bringt das Glück, sondern das Finden des Glücks in der Liebe, in dem, was ich per Definition nicht leisten kann, was mir geschenkt werden muss. Glück fällt zu in der Liebe. Damit ist nicht einfach Verzicht auf jedes Handeln gemeint, wohl aber, dass es ein Handeln sein muss, das aus dem empfangenen Glück der Bejahung und Liebe resultiert, indem es diese weitergibt und überall zu verwirklichen sucht. Mitte einer Glückspraxis ist demnach Aneignung und Auswirkung des Glücks, das man selbst erfahren und empfangen durfte, nicht Leistung. Und diese Haltung verdichtet sich im Glück des Spiels, im Glück des Festes, im Glück von Kunsterfahrung. All das sind Praxisformen, die nicht Leistung bedeuten, sondern die unter dem Vorzeichen von Empfangen und Weitergeben stehen. Und gerade das versucht ja der Begriff des Heils zum Ausdruck zu bringen. Glück als Heil heißt gerade, Glück ist Geschenk, letztlich Geschenk von Gott her. Und damit kommen wir nun zu den Aussagen der Heiligen Schrift zum Thema Glück und Heil. Schon im Alten Testament, schon das Alte Testament kennt unter der Bezeichnung Shalom, das so viel wie Glück, Segen, Frieden, erfülltes Leben bezeichnet, eine ganze Fülle von konkreten Glücksgütern. Das Besondere der Heiligen Schrift besteht nun darin, dass diese Güter, all diese Güter, nicht gleichsam beglückende Werte in sich sind, sondern dass der glaubende Mensch sie entgegennimmt als Gaben Gottes. Und zwar so, dass Gott als der von der Gabe nicht zu trennende Geber mit seinen Gaben selbst auf den Menschen zukommt, um Gemeinschaft mit ihm einzugehen. Also Glücksgüter in der Heiligen Schrift stehen nicht in sich selbst, sondern sind Gaben Gottes, und mit den Glücksgütern kommt Gott selbst auf die Menschen zu. Das ist schon im Alten Testament das spezifische Shalom-Glücksverständnis der Heiligen Schrift. Diese Gemeinschaft mit Gott ist sogar für die Heilige Schrift das Glück schlechthin, das eigentlich alles umfassende Glücksgut. Denn er ist das, was die Philosophie das höchste Gut nennt, Ziel und Sinnerfüllung des Lebens. Deswegen heißt es ganz oft etwa in den Psalmen, Gott nahe zu sein ist mein Glück, Psalm 73, oder mein ganzes Glück bist du allein, Gott, Psalm 16. Weil aber Gott für die Heilige Schrift der je kommende und der je größere ist, stehen auch die einzelnen Glücksgüter, in denen er sich dem Menschen mitteilt, angefangen von den Schönheiten der Schöpfung bis hin zu Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit, in einem Prozess auf ein je größer. So lässt sich mit Gerhard von Rath von den alttestamentlichen Glücks- und Heilsgaben sagen, da ist alles in Bewegung. Die Dinge gehen nie auf. Und aus Erfüllung entsteht unversehens die Verheißung von noch Größerem. Hier trägt nichts seinen letzten Sinn in sich, sondern ist jeweils Angeld von noch Größerem. Also erfahrenes Glück drängt zu größerem Glück. Erfahrenes Unglück löst größere Hoffnung aus. In der Logik dieses Prozesses liegt es, dass gegen Ende der alttestamentlichen Zeit das Glück nicht mehr allein in innergeschichtlichen Gütern und Verhältnissen erwartet wird, sondern in Strukturen, die die Dimensionen dieser Welt sprengen, nämlich in dem, was Auferstehung heißt, ganz bei Gott sein, himmlische Glückseligkeit. Erst da kommt menschliches Glücksehnen und Glücksstreben ganz ans Ziel. Auf dieser Linie liegt auch das Neue Testament. Im Lukas-Evangelium, 4. Kapitel, bezieht Jesus einen Abschnitt aus Jesaja auf sich. Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Freiheit verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen befreie und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jesus knüpft hier also an alttestamentliche Erwartungen an, den Gefangenen, Armen, Blinden, Misshandelten, kurz allen Unglücklichen wird Glück zugesagt. Neu ist im Evangelium, dass diese Zusage des glückbringenden Gottesreiches sich jetzt zu realisieren beginnt. Wir können dies auch den sogenannten Seligpreisungen, man könnte genauso übersetzen Glückseligpreisungen, der Bergpredigt entnehmen. Jetzt schon werden diejenigen wahrhaft glücklich gepriesen, die sich auf Jesus und seine Botschaft einlassen. Dem entspricht auch das glückvermittelnde Handeln Jesu. Er wendet sich ja denen besonders zu, die unglücklich sind, den Armen, den Kranken, den Notleidenden, den Schuldverstrickten. Die Abgeschriebenen und Vereinzelten holt er aus ihrer Marginalisierung und Isolierung heraus in den Kreis seiner Jünger, die er als seine Familie bezeichnet. In das Glück seiner eigenen, selbstvergessenen Liebe nimmt er die anderen mit hinein. Wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, so ist hier der Sache nach das wahre und volle Glück des Menschen gemeint. Und dieses Glück erklärt Jesus mithin als Ziel seiner Sendung. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle, das Glück in Fülle haben. Auf drei Elemente dieses neutestamentlichen Glücksverständnisses möchte ich besonders aufmerksam machen. Erstens, Jesus verkündet und verwirklicht Glück von Gott her, Glück als Gabe des Gottesreiches. Und darum ist das volle Glück auch wesentlich Verheißung. Aber dieses noch nicht vollendeten Glücks wird aufgewogen durch das Beginnende schon jetzt. Anders gesagt, bei Jesus findet sich keine Vertröstung der Unglücklichen auf ein Spätermal, sondern er stellt die Gegenwart schon jetzt unter das Licht der jetzt anbrechenden Zukunft des Gottesreiches. Und deshalb entwirft sich das verheißene Glück im Verhalten Jesu vor allem in seinen heilenden Zeichenhandlungen vorweg. Wer es mit ihm zu tun bekommt, erfährt jetzt schon Vorwegnahmen. Man kann auch sagen, Realsymbole kommenden Glücks. Ein zweites: Dieses Glück des Gottesreiches ist wesentlich Gabe. Die Figur des Kindes, das seine leeren Hände Gott entgegenhält, ist für Jesus der Typus des Menschen, dem die Gottesherrschaft gilt. Aber aus der empfangenen Gabe soll ein neues Tun des Menschen entspringen, das zur glückenden Selbstverwirklichung und zu glückenden Beziehungen mit anderen führt. Beispiel: Wer Vergebung durch Jesus empfängt und wer von Gott unbedingt angenommen wird, der vermag und soll auch dem Menschen Mitmenschen vergeben und ihn annehmen, wie er ist. Oder wem die Gottesherrschaft als Geschenk zugesagt wird, der wird frei vom Muss, sein Leben als ständige Leistung zu verstehen. Und der kann dann auch aufhören, den anderen nur nach seinen Leistungen zu beurteilen. Kurz, wer sich von Gott unbedingt geliebt weiß, und das gerade vermittelt Jesus ja den Menschen, wer sich von Gott unbedingt geliebt weiß, ist befreit zur Bedingungslosigkeit der Liebe. Ihm ist ein neues Leben ermöglicht, indem er zu sich und zu den Mitmenschen in glückhafte Beziehungen tritt. Und dann drittes, da der Mensch in der Sünde sich Gott verweigert und stattdessen sein Scheinglück in der Immanenz, das heißt im Bereich des von ihm Überblickbaren, Machbaren, Habbaren, selbst zu machen sucht, erhält er für Jesus sein wahres Glück nur durch Bekehrung hindurch. Er muss sein Scheinglück lassen, sonst bleibt er im Tod. Und darum hat auch der engere Jüngerkreis Jesu zeichenhaft, wie Jesus selbst, alles zu lassen, um die Gefährdung und Relativierung irdischer Glücksgüter angesichts des vollendeten Glücks und Heils des Gottesreiches zu bezeugen. Und deshalb werden im Neuen Testament nicht selten bestimmte irdische Glücksrealisierungen emphatisch dem wahren kommenden Heil entgegengesetzt. Und in dieser pointiert kritischen Gegenüberstellung von irdischen Glücksgütern und kommendem Heil ist ein Grund der späteren Dissoziation von Glück und Heil gegeben, das im weiteren Verlauf der Geschichte immer mehr hervortritt und schließlich dann zu diesem Urteil führt, der Glaube habe es wohl mit einem weltjenseitigen Heil, nicht aber mit dem konkreten Glück des Menschen zu tun. Nein, im Gegenteil. In der Schrift ist die grundsätzliche Zuordnung von beidem grundgelegt. Wo ein Mensch im Licht des verheißenen Heils, des vollendeten Glücks lebt, wird sein Leben jetzt schon hell. Und er wird dazu gedrängt, seinen Glauben umzusetzen in ein Leben, das der anbrechenden, glückbringenden Gottesherrschaft entspricht. Zumal die christliche Gemeinde wird im Neuen Testament beschrieben als eine am geglückten Leben orientierte Gemeinschaft, in der vorweggenommen wird, was es um die kommende Welt und das ewige Leben ist. Nun, von dieser biblischen Grundlegung her möchte ich in drei Punkten zusammenfassend etwas vom Glück des christlichen Glaubens sagen. Ich möchte zeigen, wieso gerade die religiösen Grundvollzüge, von Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur zum Heil, sondern auch zum Glück, zum fassbaren, erfahrbaren Glück des Menschen jetzt beitragen. Erstens, Glück im Glauben. Was geschieht eigentlich im Glauben? Im Glauben nehme ich das unbedingte Ja, das Gott in Jesus Christus zu Menschen, zu mir gesprochen hat, an und kann so aus der Grundbejahung meines Lebens herausleben. Damit besitze ich gewissermaßen einen Ort, an dem ich unter allen Umständen ein Zuhause habe. Mag auch alles in mir und um mich herum zusammenbrechen. Ich bin geborgen in Gott und kann ohne Verzweiflung und Angst leben. Aus dieser Überzeugung, einen festen Lebensgrund zu haben, resultiert eine letzte Freiheit, ein letztes Gelöstsein und Getröstetsein und damit Glück. Von daher konnte der große Philosoph, Mathematiker und Physiker Blaise Pascal schreiben: Niemand ist so glücklich wie ein wahrer Christ. Und weiter. Das Licht des Glaubens befähigt dazu, die Welt neu zu sehen und zu erfahren. Es ist ja ein Allgemeinplatz, dass man ein und denselben Gegenstand auf verschiedene Weise betrachten und beurteilen kann. Paradebeispiel dafür ist das halb gefüllte Wasserglas. Man kann dazu sagen, das Glas ist schon halb voll oder das Glas ist ja halb leer. Analog ist es mit der Welt als Ganzer. Man kann sie durchaus realistisch, man kann sie resigniert und pessimistisch als Raum von Chaos und Gräuel betrachten, aber man kann sie auch als Raum des Glücks erfahren, weil sich in ihr Gottes Gegenwart und Verheißung ausspricht. So war zum Beispiel für Jesus alles in der Welt transparent für Gott und sein kommendes Heil. Er sah in den Blumen des Feldes und in der Nahrung, welche die Vögel des Himmels finden, sowie im Scheinen der Sonne und in den Schauern des Regens, Zeichen der Liebe und Sorge Gottes für seine Geschöpfe. Auch wenn er natürlich realistisch genug war, um zu wissen, Blumen verwelken, Spatzen krepieren, glühende Sonne kann fruchtbare Landschaften in Wüsten verwandeln und der Regen kann Fundamente wegschwemmen. Und dennoch war für ihn die Schöpfung durchsichtig für Gott und seine Liebe. Und gerade so war er ein glücklicher Mensch. Mit den Augen des Glaubens in der Welt eben nicht nur Chaos und Zusammenbruch und Gräuel zu sehen, sondern eben auch Heil, Glück von Gott her. Ein zweites, Glück in der Hoffnung. Auch die Hoffnung auf ein endgültiges, kommendes Glück von Gott her vermag jetzt schon den menschlichen Erfahrungshorizont so zu qualifizieren, dass er von der Grundhaltung des Glücks bestimmt ist. Denn der Hoffende weigert sich, die Erfahrung von Leid, Not und Unglück als letztbestimmende Faktoren hinzunehmen. Der Hoffende setzt auf das verheißene kommende Glück. Schon solche passiv wartende Hoffnung ist für eine glückhafte Welt- und Lebensgestaltung nicht folgenlos, denn sie bewahrt vor Resignation und Verzweiflung und gibt damit erst die Freiheit zu einem unverkrampften, sachlichen, geduldigen und gelassenen Handeln in und an der Welt. Aber es gibt ja nicht nur passiv wartende Hoffnung. Hoffnung ist auch eine innere Kraft, die alles verflüssigt und in Richtung auf das Erhoffte hin in Bewegung setzt. Der Hoffende findet sich nicht ab mit dem, was ist und wie es ist. Er löst gleichsam Glücksprozesse aus, in denen er dem erwarteten Heil entgegengeht. Ein drittes Glück in der Liebe. Angesichts dessen, dass im Menschen ein unendlicher Durst nach Liebe ist, zwischenmenschliche Liebe aber wesentlich begrenzt und endlich ist, bedeutet die Überzeugung von der grenzenlosen Liebe Gottes nicht nur, dass später einmal der Durst nach Liebe gestillt wird. Vielmehr befähigt der Glaube, von Gott geliebt zu sein, bereits jetzt zu glückenden menschlichen Beziehungen. Denn wer wirklich aus der von Gott empfangenen, zugesagten Liebe lebt, wird sich nicht narzisstisch auf sich selbst zurückziehen, wenn er enttäuscht auf die Gebrochenheit des anderen und dessen begrenzter Liebesfähigkeit stößt. Er wird vielmehr die in der Beziehung zum Partner aufleuchtende, unendliche Liebe selbst lieben. Denn das gehört, so seltsam das klingt, mit zur Liebe, dass man nicht nur den anderen liebt, sondern die Liebe selbst. Das sagt ausdrücklich Augustinus, ausdrücklich, in der Liebe liebt man auch die Liebe selbst. Aber verrückterweise ist das sogar eine direkte Aussage eines neueren Schlagers, nämlich im Schlager der 70er Jahre von Chris Roberts, der hieß im Refrain, ich bin verliebt in die Liebe. Das ist fast wörtlich Augustinus in einem modernen Schlager. Interessant. Ich bin verliebt in die Liebe. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass eigentlich nur die grenzenlose Liebe selbst geliebt werden kann. Sonst ist man bald am Ende. Aber diese große Liebe bringt sich gerade in der Transparenz zwischenmenschlich begrenzter Liebe zur Erfahrung und macht, dass diese unter der Verheißung endgültiger Vollendung und endgültigen Glück steht. So kann man also sagen, Glaube, Hoffnung und Liebe vermitteln das transzendente, endgültige Heil in diesseitige Glückserfahrungen hinein. In ihnen wirkt, so formuliert das Albert Ziegler, das endgültige Heil voraus und fängt darum an, mich schon hier und jetzt glücklich zu machen. Deshalb vermag ich mich auch am Glück dieser Erde zu freuen und kann ich beglückt und beglückend leben. Diese Erfahrungen zeigen auch, dass das Glück dieser Erde nicht nur das sprichwörtlich ach so zerbrechliche Glück ist, dessen allerletzter Tropfen nicht bitterer Wermut ist, sondern unverflüchtbare Freude. Dann wird das kleine Glück dieser Welt eine Vorahnung des ewigen Heils. Und das ewige Heil ist, sich selbst vorauseilend, im gegenwärtigen Glück anfangsweise und als Hinweis schon selber da. Nun, meine Damen und Herren, ich habe versucht zu zeigen, Glück und Heil sind recht betrachtet keine Gegensätze. Und auch das Verlangen des Menschen richtet sich nicht auf das eine oder auf das andere, sondern richten sich sowohl auf Glück wie auf das Heil. Das endgültige Heil entwirft sich vorweg in Gaben des Glücks, die ich im Glauben, in Hoffnung und Liebe zu sehen und entgegenzunehmen vermag. Und Gaben des Glücks sind Symbole, Vorausnahmen, Stationen auf dem Weg zum endgültigen Heil. Erinnern wir uns an das Wort von Blaise Pascal. Niemand ist so glücklich wie ein wahrer Christ. Und ich füge noch ein Wort der bekannten Theologin Dorothee Sölle hinzu. Ich halte, hat sie gesagt und geschrieben, ich halte Jesus von Nazareth für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat. Auch wir sind dazu eingeladen, in seine Fußstapfen zu treten und glückliche Menschen zu werden und endgültiges Heil zu erlangen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ja, es war sehr anregend, nachdenklich. Ich glaube, wir haben viele Vorträge, die uns immer nachdenklich machen. Es ist gut, wenn man glauben kann, wenn man jemandem so zuhört. Für mich stellt sich immer wieder die Frage, was passiert mit Menschen, die das nicht haben. Die Jugendlichen von heute, glaube ich, plagen sich sehr, zu trennen zwischen dem Glück, das Sie vorhin angesprochen haben, und dem wahren Glück. Und es ist natürlich selbstbestimmt, was Sie gesagt haben. Und diese Gnade, das Glück empfangen zu dürfen. Aber wenn ich an meine eigenen drei Kinder denke, fällt es mir als Mutter im Nachhinein sehr schwer, weil ich mir immer wieder die Frage stelle, was ist uns dabei nicht geglückt? Als Eltern ihnen das Buch zu vermitteln, dass sie so glauben können, auch wie sie. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie.
Ja, es fällt natürlich leicht, eine Liste zu machen oder stundenlang darüber zu reden, was alles unglücklich macht, was uns missglückt ist, wo ich Unglück erfahre. Und irgendwo scheint in vielen Menschen das zu stecken, dass man zunächst einmal sich betreffen lässt von diesen Unglücksfaktoren. Wie geht's Ihnen? Na gut, das ist eine Formel und meistens sagt man ja gut, obwohl es einem gar nicht gut geht. Aber im Grunde spontan würden ganz viele sagen, was ihnen alles nicht passt und nicht gut geht. Aber gerade das meine ich, die Herausforderung zu glauben, bei allem Realismus. Realismus zu sehen und zu wissen und zu spüren, was alles daneben geht, auch heute in der Welt. Natürlich ist das schrecklich, Ukraine-Krieg, die Trümmer und die Menschen, die Flüchtlinge und. Das kann man stundenlang weitermachen, was alles schlecht ist. Aber ich meine, dass der Glaube uns zu was anderem herausruft. Das ist ja eine andere Weise, zum Beispiel, wie oft ist in der Heiligen Schrift die Rede, etwa in den Briefen des Heiligen Paulus, freut euch im Herrn, freut euch. Das hängt ja zusammen. Ich kann mich eigentlich nur freuen, wenn ich irgendwas an Glück erfahre. Sonst kann ich mich ja nicht freuen, sonst wäre das ja reines Theater, was ich da mache. Also offenbar wird uns tatsächlich zugemutet im Glauben, dass wir eben nicht dauernd auf das schauen, was unglücklich macht, was verunglückt ist, sondern jetzt schau doch mal in dein Leben rein, wofür du danken kannst. Das ist auch, nehmen wir mal ein Beispiel, ich weiß, Sie wissen ja, das Stundengebet, das die Priester und Ordensleute oder heute manche Laien beten, schließt ja mit der Komplett, und die Komplett beginnt mit dem Nachdenken darüber, was man an Sünden und Nachlässigkeiten und Fehler und was daneben gegangen ist. Ich finde, das ist alles in Ordnung, aber ich finde, da gehört vor allem rein, wofür habe ich heute zu danken? Das wird meistens nicht geschehen. Man schaut nur, was alles daneben gegangen ist. Wofür habe ich zu danken? Und ich denke, also ich kenne auch viele Behinderte, ich kenne viele alte Leute, die bettlägerig sind, die Schmerzen haben. Da sind nicht wenige, die, wenn sie gefragt würden, sind sie eigentlich glücklich, letztlich sagen wir ja, letztlich schon. Das, gerade bei denen, wo wir sagen würden, denen geht es doch ganz schlecht. Da finden Sie sehr viel mehr Glück als bei anderen. Sehr viel mehr.
Ich habe Ihre Frage eigentlich etwas anders verstanden. Also der Glaube befähigt uns irgendwie auch glücklich zu sein. Und Ihre Frage war doch wohl, was haben wir falsch gemacht? Ich schließe mich da, wenn ich an meine Enkel denke, durchaus ein. Was haben wir falsch gemacht, dass wir diesen Glauben nicht weitergeben können?
Und dadurch das Glücksgefühl.
Ja.
Ja, das ist natürlich jetzt eine neue Frage, über die man nicht nur einen Abend, sondern viele Abende sprechen müsste, nämlich wie geht Glaube heute weiter? Heute. Glaube ging mal weiter, indem Kinder ganz selbstverständlich angesteckt wurden vom Glauben der Familie, nicht nur Vater und Mutter, sondern die Großeltern und alles, was da so, es waren ja meist Großfamilien früher. Das war so selbstverständlich zu glauben und da wuchsen die meisten oder viele hinein. Und damit auch in diese Grundvollzüge des Glaubens. Das ist heute abgebrochen. Das muss man ganz nüchtern sagen. Das ist die große Ausnahme, dass Kinder noch heute in den Familien zum Glauben finden. Das gibt es noch, aber es ist die Ausnahme. Und die Frage ist, wie kommt man heute zum Glauben? Aber ich sage nochmal, das ist ein Thema, das werden wir weder jetzt noch in Abendveranstaltungen lösen können. Das ist ja eine der Grundfragen der Kirche überhaupt. Wie geht Glaube weiter? Aber ich denke, diese Frage, die Sie dann beschäftigt, also was haben wir falsch gemacht, das soll man auch mit Realismus sehen. Vielleicht geht einem manches auch auf, wenn man älter wird. Ich muss sagen, mir geht jetzt, wo ich immer älter werde, gehen tausend Dinge auf, die ich früher nie so gesehen habe, wo ich gemerkt habe, was ich alles falsch gemacht habe. Das ist auch die Chance des Älterwerdens, dass man eigentlich einen realistischeren Blick auf sein eigenes Leben wirft. Realistischer auch in dem, was daneben gegangen ist. Aber ich gründe, selbst wenn man sich sagen muss, ich habe da vieles falsch gemacht, in der Erziehung und so weiter, das bringt eigentlich nichts. Es bringt nichts. Sondern man soll es auch feststellen, man soll Realist bleiben, das gehört zum religiösen Leben, Realismus. Und dass man dann sagt, was kann ich jetzt tun? Also da stellt sich natürlich sehr schnell ein, solche Stichworte wie Gebet, Stellvertretung, versuchen, einen Glauben auszustrahlen, so gut es geht. Und solche Dinge mehr. Das ist nichts Großes, aber das ist das Einzige, was ich noch kann. Mehr kann ich ja nicht. Mehr kann ich nicht.
Ich empfinde eigentlich schon als Christin ja wirklich, das, nicht nur, dass ich sage, ich lenke meine Gedanken in bestimmte Richtungen, von mir ist die Dankbarkeit oder Lobpreis, sondern ich empfinde wirklich ein geistiges Glück von Gott her. Und ich frage mich, ob dieses Glück, ja, ich meine, ich bin jetzt seit über 40 Jahren Christin, ja, ich bin jetzt auch nicht später geworden, hat man das, ich frage jetzt wirklich so, hat man das erst später, ja, diese Heilsempfindungen in der Welt, ohne die Gerichte, die Gedanken, sondern einfach ein Geschenk, ja, ja, ein gelebter Glaube in allem, ja, Gebet, Gemesse, im Alltag, ja, aber ich habe diese Erfahrungen der Glücksempfindungen, der Heilsempfindungen bereits jetzt auf der Erde. Und die Frage ist, das erst, wenn man für Ewigkeiten sich für Gott öffnet, oder wie sagt man, ich kann es anderen sagen, ja, ich habe das, dann kommt die Antwort, ich habe das nicht.
Ja, das sind jetzt, also das sind, wir bringen ein Problem, das ist sehr komplex. Zunächst einmal haben Sie sicher recht, dass da, wo jemand mit schon höherem Alter, sagen wir ab 16, 18, zum Glauben kommt, dann geschieht schon dieses zum Glauben kommen. Nicht ohne, dass man wirklich Erfahrungen im Glauben macht, sonst würde ich vermutlich gar nicht zum Glauben kommen. Also würde mich gar nicht dafür interessieren. Und erst recht ist dann, wenn man sozusagen in einem fortgeschrittenen Alter in das Evangelium reinwächst, dass man das ganz anders tut, als wenn man als Kind mit der allergrößten Selbstverständlichkeit aufgewachsen ist. Glaube war so selbstverständlich, wie dass es im Winter schneit. Also das war einfach so. Was ist da, oder was muss man da bedenken? Ich denke, es gibt in der Spiritualitätsgeschichte, also in der Geschichte der geistlichen Bewegungen, gibt es schon ab der deutschen Mystik, gibt es das Stichwort von der zweiten Bekehrung. Die sagen, so, die sind also aufgewachsen im Mittelalter, wo auch alles katholisch war und so weiter. Und die haben gesagt, nein, zum richtigen Glauben kommt man nur zweite Bekehrung. Also die erste Bekehrung wäre Taufe, Kind und so weiter. Aber eine ganz bewusste, ganz die Existenz erfassende Hinwendung zum Glauben. Zweite Bekehrung. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine dritte, aber jedenfalls eine zweite Bekehrung ist ganz entscheidend dafür, dass ich wirklich ein selbstständig Glaubender werde. Und nicht nur glaube als Anhängsel, naja, ich bin halt gläubig geworden, es war halt normal und ist auch okay und ich bleibe es auch, aber im Grunde war das nicht sehr aufregend. Ne? Natürlich ist das, was Sie erfahren, auch etwas, was zur Dankbarkeit anregt. Aber ich denke, so etwas wie zweite Bekehrung ist auch etwas, was wir alle uns auf den Weg machen können. Also ich muss auch sagen, also ich bin in der Familie gläubig geworden, aber ich muss sagen, ich habe viele Etappen auf diesem Weg des Glaubens, wo ich ganz neu was entdeckt habe, Neuentdeckung des Glaubens. Und ich denke, das ist jedem von uns möglich. Also zum Beispiel mal anfangen, abends nachzudenken, worüber, wofür habe ich zu danken. Das ist ein neuer Schritt. Plötzlich geht einem auf, dass man viele Dinge unglaublich selbstverständlich hinnimmt, die gar nicht selbstverständlich sind. Das kann eine ganz neue Dimension eröffnen. Abends sich zu überlegen, wofür habe ich zu danken.
Können Sie sich vorstellen, dass Glaube auch mit dem Älterwerden etwas abbröckelt?
Ja, das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das weiß ich auch, da ich ja lange auch Seelsorge in einem Pflegeheim war. Wobei das interessanterweise auch in gewisser Weise ein neueres Phänomen ist. Früher hat man gesagt, das war absoluter Konsens darüber, wenn man alt wird, wird man fromm, sozusagen. Also alte Menschen sind fromm. Und selbstverständlich in Altenheimen oder Pflegeheimen ging man davon aus, da ist jemand katholisch und der ist alt, der ist auch fromm. Das ist längst nicht mehr der Fall. Da haben Sie völlig recht. Da bröckelt was ab. Weswegen? Ja, ich weiß es nicht. Natürlich muss man sehen, dass das, was in der Gesellschaft zurzeit geschieht, dass die Gesellschaft immer mehr also zur säkularisierten Gesellschaft wird, wo Glaube, Gott und so weiter überhaupt keinen Platz mehr haben oder gar nicht mehr vorkommen, dass das natürlich auch auf alte Menschen, ältere Menschen abfärbt. Also wenn man nur denkt zum Beispiel an das Fernsehen. Also ich habe die Tage schon mal gesagt, ich schaue viel zu viel Fernsehen, aber trotzdem muss ich sagen, dass mir da manches aufgeht. Da kann am Abend am Fernsehen, ist fast normal, dass der Name Gott oder Glaube oder Religion 0,0 vorkommt. Und wenn man bedenkt, dass doch Gott die alles bestimmende Wirklichkeit ist, dass wenn man glaubt, Gott die Welt gehört und die Welt kümmert sich 0,0 darum. Kommt nicht mal vor, nicht mal als kurze Erinnerung oder irgendwas mal in einer Redensart, nicht mal in einer Redensart. Da muss man halt sagen, dass da an diesem Klima, das derzeit in unserer Gesellschaft herrscht, wo Gott einfach nicht mehr vorkommt, dass daran natürlich auch natürlich ältere Menschen genauso partizipieren. Und sie natürlich auch bei ihren Kindern und Jugendlichen erleben, es geht ganz gut ohne. Nicht? Der berühmte, ich weiß nicht, ob er in Österreich so bekannt ist, in Deutschland ist das ein typischer Satz aus dem Jugendjargon, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Und das erleben natürlich die älteren Leute auch. Die haben Enkel, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Und das nicht ohne Konsequenzen bleibt, das ist mir schon einsichtig. Und ich sehe es ja auch. Ich verstehe Sie.
Ich glaube, die Eltern machen immer was falsch. Egal, wie sie sich bemühen. Nur,
sondern mit mir auch was machen. Vielleicht lerne ich was daraus, nicht mit den anderen, die mich noch behalten sollen. Wie also Scan-Dienste. Ich habe da mich besucht, manchmal mit einem Pfleger, die sitzt im Rollstuhl, also das ist eine Katastrophe, weil sie auch nichts dazu tut, dass es besser geht. Da war ich eine Zeit lang verzweifelt. Warum macht sie das nicht? Ja, vielleicht soll das mit mir was tun, dass ich geduldiger werde, dass ich weiß nicht, was in mir vorgeht, das ist aber im Verhältnis zu allen Menschen so und auch zu den Kindern. Und wenn ein Mensch weh tut, das kann es eigentlich gut sein, dass man sich verzweifelt ist, loslassen und sagen, du bist
ja, loslassen, das ist ja genau das, was Gott auch mit uns Menschen tut. Er lässt uns los. Das heißt, er gibt uns die Freiheit. Und zu dieser Freiheit gehört auch, zu ihm Nein zu sagen oder, was oft gar nicht geschieht, sondern ihn einfach als völlig belanglos abzutun. Und eins ist sicher, mal ganz allgemein gesagt, zum Glauben gehört auch der Unglaube. Das berühmte Wort aus der Heiligen Schrift, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Zum Glauben gehört es, der Unglaube ist des Glaubens Schwester, oder wie man das sagen will. Weil Glaube ja gerade ja auch eine Entscheidung ist, die ich treffe. Und das ist eine Entscheidung, ist immer ein Schritt ins Offene, ins Gefährdete, wenn man so will. Eine wirkliche Freiheitsentscheidung ist ja nie das Ergebnis eines Logarithmus. Also es ist ja immer ins Offene hinein. Und das zu merken, also das haben früher ja wohl die Menschen kaum gemerkt, weil es den Nichtgläubigen ja nicht gab, außer am Rande. Da hat man gehört, da gibt es so Muslime und vielleicht auch Banjuden, das hat man gesagt, die glauben nicht. Aber sonst die ganze Gesellschaft hat geglaubt. Das heißt, man hat gar nicht gespürt, dass der Unglaube mit eben eine Schwester des Glaubens ist. Und wenn wir heute sehen, dass große Teile der Gesellschaft, vielleicht der eigenen Familie, mit dem Glauben nichts mehr anfangen können, nichts mehr zu tun haben, dann ist das natürlich eine Herausforderung für mich, natürlich. Mich darauf zu besinnen, A, auf meinen Glauben, aber auch darauf, dass zu meinem Glauben auch immer dieses, also Herr, hilf meinem Unglauben, gehört.
Klar. Herr Professor, darf ich Ihnen fragen, der Mensch ist ein missglückter Chemie. Betrifft das die Annahme oder Nichtannahme des Glaubens, wie einmal ein Priester zu mir gesagt hat?
Nein, das ist ja ein typisch neuzeitliches Wort, was überhaupt erst möglich ist. Ich weiß nicht, von wann es stammt, aber ich würde sagen, vor dem 17., 18. Jahrhundert gar nicht möglich. Weil man nie das angenommen hat, dass der Mensch seines Glückes Schmied ist, sondern Glück ist etwas, was geschenkt wird, wie ich gesagt habe. Das ist typisch Neuzeit, wo Glück plötzlich zu etwas wird, was man selbst macht, eben meines Glückes Schmied, oder was man sogar beanspruchen kann vom Staat, von der Gesellschaft, die müssen mir mein Glück besorgen. Das ist Neuzeit, wie sie im Buche steht. Ich habe das ja auch gezeigt bei Goethe. Der Goethe hat das noch gemerkt, dass es Unsinn ist zu sagen, das Ziel des Menschen ist Heranreifen zur Persönlichkeit. Sondern der dann gesagt hat, mag wohl sein, sagt der Dichter Hakim, aber ich finde mein Glück eben in Sulaika, also in der Liebe. Ne?
Ich wollte nur dazu sagen, mit Unglauben, ich verstehe das schon, Schwester, das Glauben, aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es nicht möglich, nicht zu glauben, weil dann müsste ich mein Leben negieren. Ja? Dann muss ich alle Gotteserfahrungen negieren. Also es ist für mich nicht möglich, nicht zu glauben.
Dann seien Sie dankbar, aber nehmen Sie das an als ein Geschenk, was Sie nicht als Besitz haben. Das heißt, Sie müssen auch damit rechnen, dass Sie in andere Situationen kommen. Sie können nicht sagen, das habe ich jetzt in der Tasche. Ich glaube, es ist in der Tasche. Das haben wir nie. er bleibt Geschenk und damit bleibt er auch etwas, was uns entzogen werden kann.
Also Ewigkeit sagt, wie kann ich glücklich sein, solange irgendwo ein Mensch leidet?
Ja, ja.
Wie lesen Sie diesen Satz oder was sagen Sie Menschen, die durch diese Form des Unglücklichseins blockiert sind?
Also ich weiß es einfach nicht, ob das so zutrifft. Genau wie ähnlich wie das Zitat von Mitscherlich, was ich gebracht habe. Es ist moralisch unanständig, glücklich sein zu wollen, sagt er, in einer Welt, die so ist, wie sie jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Weil selbst in denen, die unglücklich sind, die in meiner Nähe wohnen oder die mir nahe sind, selbst wenn ich gläubiger Mensch bin, sehe ich doch auch über diesen Unglücklichen irgendwie das Licht der Verheißung. Also ich sehe doch mehr in ihnen als das reine Unglück, würde ich sagen. Und ich muss sagen, also ich habe so viel Menschen erlebt, die von außen her beurteilt unglücklich sind, die aber im Grunde zutiefst glückliche Menschen waren. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo eine Großmutter war, die 23 Jahre total, aber wirklich total gelähmt war, konnte nicht einen kleinen Finger bewegen. Und ja, also wirklich total gelähmt. Aber das war eine glückliche Frau. Wirklich glücklich. Und das auf die alte Familie ausgestrahlt, sowas. Und das ist auch etwas, was ich Menschen etwa sage, die ich als Seelsorger zu betreuen habe, die also nur von ihrem Unglück erzählen, wo ich dann sage, wissen Sie, wenn Sie das so zur Schau, also so nach außen tragen, wissen Sie auch, dass Sie andere Menschen damit unglücklicher machen. Wenn ein anderer mir gegenüber nichts als sein Unglück äußert, versuchen Sie doch mal auch darüber nachzudenken, gibt es nicht etwas, worüber Sie sich auch freuen können und das mal auch nach außen zu zeigen. Damit helfen Sie anderen. Mit Unglücksparolen helfen Sie niemand anderem.
Das kann ich aber nicht kommandieren. Ich kann mich nicht auf hier und jetzt so, das freue ich mich. Das geht nicht.
Ja, also wenn man das. Ja, ja. Wenn man das in sich sieht, haben Sie natürlich völlig recht. Aber Paulus setzt eben voraus, dass die Menschen, an die er schreibt, zum Beispiel freut euch alle Zeit im Herrn, er setzt voraus, dass die, an die er schreibt, eben von diesem Glauben beseelt sind. Also ich stehe im Ja Gottes, mir kann nichts passieren. Ich bin in absoluter Sicherheit. Ein Philosoph in Münster, der auch spät zum Glauben gekommen ist, der hat eine berühmte, die ist auch veröffentlicht worden, Vorlesung gehalten, weil er wusste, in 4 Wochen ist er als Krebskranker tot. Und die Vorlesung mündet ein in diesen Satz, ich bin in absoluter Sicherheit. Und ich denke, wir sollten versuchen, so aus dem Glauben zu leben, also so uns den Glauben auch selbst klar zu machen. Oft machen wir uns ja gar nicht klar, was wir eigentlich tun, wenn wir glauben. Dass wir uns den Glauben so klar machen, dass wir wissen, ich stehe in absoluter Sicherheit. Mir kann nichts passieren. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist der Weg zum sich freuen, also zu einem inneren Frohsein. Es muss ja nicht darin bestehen, dass man irgendwie nicht Honigkuchen fährt, dauernd lächelnd umhergeht, sondern dass ich innerlich gelöst bin, dass ich innerlich ein froher Mensch bin. Eben weil ich glaube. Aber da muss man sich natürlich auch mal über seinen Glauben auch mal klar, also man muss sich mal klar machen, was Glaube bedeutet. Was tue ich da eigentlich, wenn ich glaube?